Liebe Gemeinde, wir hören auf Gottes Wort, wie es aufgeschrieben steht in 2. Timotheus 2, Vers 8. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Vergessen, einfach vergessen. Die Einkaufsliste liegt noch zu Hause. Was stand da eigentlich drauf? Vergessen. Wie schnell kann man etwas vergessen? Da sitzt man im Auto und denkt nach, wo habe ich denn eigentlich den Haustürschlüssel? Ach ja, der steckt noch innen drin im Haus. Wie komme ich da jetzt rein? Vielleicht ist man auf der Urlaubsreise und unterwegs fällt einem ein, oh Schreck, ich habe meine Medikamente vergessen. Da gibt es so vieles, was man vergessen kann. Da liest man in der Zeitung, da hat jemand den Hund bei Hitze im Auto vergessen. Und noch viel schlimmer, da hat jemand sein Kind im Auto vergessen bei großer Hitze. Die Vergesslichkeit kann sogar tödlich sein. Vergessen, den Strom abzustellen? Tja, den Stromschlag hat er nicht überlebt. Der Text ruft uns zum Gedächtnistraining auf. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. In Johannes 14 lesen wir, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Mein Wort halten, das hat, wie man so sagt, fast einen Rattenschwanz, der da nach sich zieht. Mein Wort halten und dann kommt auf einmal das Wort Wohnung. Wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wohnung, das ist die Bleibe. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Eigentum. Jesus will mir sagen, ich bin sein Eigentum. Ich gehöre nicht mir, ich gehöre Jesus. Ich bin ganz sein. Das Gedächtnistraining mündet in eine Verhaltenstrainingsangelegenheit. Ich bin Jesu Eigentum und nun lebe ich mit ihm. Alles Mögliche kann man vergessen, aber diesen einen auf keinen Fall. Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Diese Predigt ist quasi die Fortsetzung vom letzten Mal. Letzten Mal haben wir gehört, ich bin in Jesus Christus. Und was das für Folgen hat. Ich bin in ihm eingehüllt und heute Jesus vor Augen haben, und das ist der lebendige Herr. Wie lebe ich jetzt mit ihm, wenn ich in ihm bin? Die Jünger damals hatten alles vergessen, was Jesus ihnen von seinem Tod sagte. Und da steht geschrieben, und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und sie fragten sich untereinander, was ist das, Auferstehen von den Toten? Sie hatten keine Ahnung. Die Jünger haben dieses Wort nicht verstanden. Was man nicht versteht, das interessiert nicht. Und darum gerät es ganz schnell in Vergessenheit. So war das vor Pfingsten. Nach Pfingsten war auf einmal alles anders. Der Tröster, wenn der kommen wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben heute einen perfekten Erinnerungslehrer. Alles lehren, dann werdet ihr alles verstehen. Der Heilige Geist ist der fähigste Lehrer. Was kein Mensch leisten kann, das schafft er. Im Bild gesprochen sind alle Menschen von Natur aus blind im Hinblick auf das Wort Gottes, die Bibel. Der Heilige Geist kann diese Blindheit wegnehmen, sodass man verstehen kann, was das Wort uns sagen will. Das hat der Apostel Paulus in ganz besonderer Weise erlebt. Er schreibt ja seinem jungen Mitarbeiter dies Wort: Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Er kannte sich in der Bibel bestens aus. Und seine Bibel war ja das Alte Testament. Aber er kannte sie nur in menschlicher Weisheit und Erkenntnis, bis er Jesus vor Damaskus sah. Dieser Anblick machte ihn blind. So war der Lichtglanz, Glanz in seiner Stärke, der ihn traf, und dann konnte er nichts mehr sehen. Jetzt war er tageblind. Das, was er zuletzt sah, war Jesus Christus. Und über ihn konnte er nun nachdenken im Hinblick auf das Alte Testament. Was steht da alles von ihm? Ja, diese Schau, Jesus zu sehen, konnte er nicht vergessen. Von diesem Augenblick an hatte er Jesus vor Augen, den er nie wieder vergessen konnte. Er wurde sehend und plötzlich konnte er die Bibel richtig verstehen und wusste, wer Jesus Christus war, nämlich der verheißene Messias, der am Kreuz starb und auferweckt wurde. Jetzt steht der Apostel Paulus am Ende seines Lebens, während er diesen Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt. Und er kann sagen: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Was ist das für ein Wort am Ende eines Lebens? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Dieses Ende wünscht er auch seinem jungen Mitarbeiter. Besser kann ein Leben nicht enden. Was er dem Timotheus schreibt, hat er in seinem Leben umgesetzt, nämlich: Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der den Tod überwunden hat. Er ist der lebendige Herr. Jesus, der Retter von Sünden, er hat auch meine Schuld und Sünde vergeben. Sein Tod am Kreuz brachte mir das Leben. Und er denkt an sein Leben zurück, das nicht berauschend war. Er konnte sagen: Ich war ein Mörder. Ich habe die Christen verfolgt. Mein Leben war eigentlich verpfuscht bis dahin. Aber ich habe Barmherzigkeit erlangt. Ja, er hat mir alles vergeben. Wir haben es mit einem lebendigen Herrn, mit einem lebendigen Gott zu tun, der unser Leben kennt, weil er unser Schöpfer ist. Ein zweiter Gedanke: Jesus vor Augen haben, er ist der Herr aller Herren. Nach seiner Himmelfahrt ist Jesus der absolute Herr. Davor war er ein Diener für andere. Er ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das war das Ziel seines Lebens. Der Apostel Paulus hat den Galatern schreiben müssen: Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Wollt ihr den jetzt verlassen? Jesu Absicht war: Ich will dies eine auf dieser Erde, nämlich mein Leben, lassen. Und zwar am Kreuz. Der Gerechte stirbt für die Gottlosen. Als Jesus bei seinen Jüngern war, sollten sie ihn betrachten, ihn anschauen wie ein Bild, wie ein Künstler ein Bild anschaut und jedes einzelne Strichlein bemerkt. Schaut mich an, lernt von mir, studiert meinen Charakter, wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich die Gespräche führe, wie meine Schau zu den Menschen ist. Denken wir an Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kam. Sie hatten ein Gespräch. Uns wird nur wenig mitgeteilt, aber dies eine kam dabei heraus. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, sonst kommst du nicht in das Reich Gottes. Da ist der Zachäus. Und Jesus sagte ihm: Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Auch hier wird uns nicht berichtet, was Jesus mit ihm besprach. Wir kennen aber das Endresultat. Heute ist diesem Hause Heil, Rettung widerfahren. Und da ist die Frau, die ihren Sohn zu Grabe trägt. Und Jesus kommt dazu, rührt den Sarg an und spricht zu der Frau: Weine nicht. Wo Jesus auftaucht, gibt es keinen Grund mehr zu weinen. Der Tote wurde lebendig, die Traurigkeit wurde in Freude verwandelt. Aber er konnte auch sagen: Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Warum dies harte Wort? Weil sie mit ihrer Religion das Volk verführten. Das war wohl äußerlich anzusehen wie ein Gottesdienst, was sie da vollbrachten, aber in Wirklichkeit war es Verführung im frommen Mantel. Man muss eben die Bibel lesen, um Jesus richtig kennenzulernen. Und dann heißt es in Offenbarung 19, er trägt auf seinem Gewand einen Namen: König aller Könige und Herr aller Herren. Wir haben es mit dem allmächtigen Herrn zu tun. Und seine Gestalt ist so göttlich anzusehen, dass man sie nicht ertragen kann. Als der Johannes, dieser Lieblingsjünger, Jesus auf der Insel Patmos sah, fiel er wie tot zu seinen Füßen von diesem Lichtglanz, von diesem Ansehen Jesus, den er nicht ertragen konnte. Das heißt, wir haben es nicht mit einem harmlosen Herrn zu tun. Sein Wort ist das mächtigste Wort. So heißt es im Psalm 115, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Ein dritter Gedanke: Jesus vor Augen haben, weil er der gute Hirte ist. Ich bin der gute Hirte, Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir dürfen niemals vergessen, woher wir kommen, wie unsere Vergangenheit aussieht. So lesen wir in 1. Petrus 2, ihr alle wart wie irrende Schafe. Alle. Es gibt keinen Menschen, der nicht so war. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seele. Zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Von Natur aus, sagt dieser Text, sind wir wie irrende Schafe. Ziellos, allen Gefahren ausgesetzt. Das ist ein trostloser Zustand. So steht es um unsere Seele. Ohne Jesus bin ich tot, tot in Sünden. Ich brauche einen Hirten für meine Seele, der mich gut versorgt. Die gute Versorgung, die gute Nahrung ist in erster Linie sein Wort. Er hat seinen Jüngern damals die sogenannte Bergpredigt vermittelt. Er wollte ja, dass seine Jünger einen klaren Blick für geistliche Dinge erhalten. Was seine Nachfolger als erstes beherzigen sollten, ist, dass sie geistlich arm sein müssen bis ans Lebensende. So lesen wir in Matthäus 5, Vers 3, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Es geht um das Himmelreich und damit um Jesu Gegenwart. Arm sein heißt abhängig sein, Bettler sein, angewiesen sein auf einen, der beschenkt. Genau das hat Jesus den Jüngern vor Augen gehalten. Um das zu verdeutlichen, rief er zu sich ein Kind und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus will den Zuhörern sagen, ihr seid auf einem falschen Weg. Dieser Weg führt nicht zum Ziel, sondern in die Irre. Ihr müsst werden wie die Kinder, die nichts haben, die arm sind, doch voller Vertrauen. Sie glauben, was man ihnen sagt. So sollt auch ihr meinem Wort gegenüber sein. Allem Vertrauen, was da drin steht. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich denke an das Lied, hier hast du meine beiden Hände, ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Du weißt den Weg, du weißt das Ende, bring du mich durch die Fremdlingschaft. Dies Lied zeigt unsere Ohnmacht auf, etwas leisten zu können. Jesus ist immer der Schenkende. Bei Jesus sein, beim Leben sein, in Ewigkeit mit ihm verbunden sein. Schöner kann es im Himmelreich nicht sein, wo er die Mitte ist. Er ist das Zentrum. Und dann sagt er, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie kann ich heute mit Jesus leben? In Hebräer 11 steht von Mose geschrieben, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Jesus ist niemals der Ferne. Nein, wir leben in ihm und er lebt in uns. Wir in ihm, er in uns. Das kann man nicht erklären, weil es für uns unmöglich ist, in die unsichtbare Welt hineinzusehen. Gottes Geist gibt aber uns die Gewissheit, dass es so ist. Im Psalm 16 sagt David, dieser große König: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wenn er das so sagt, dann hat er es auch so gemeint. Und das ist in Wirklichkeit so. So ehren wir Jesus, indem wir mit ihm leben. Er ist der ständige Begleiter. Noch mehr, wir sind aufs Engste mit ihm verbunden. Und darum muss ich ihn nie rufen, dass er zu mir kommt. Nein, er ist immer da. Ich werde ihn nicht mehr los. Weil er der gute Hirte ist, darf ich wissen, dass er in meinem Leben alles gut macht. Alles. Ich mag vieles nicht verstehen, aber er macht wirklich alles gut. Ich bin ja sein geliebtes Kind. Wie sollte er sein geliebtes Kind nicht Gutes vermitteln? Kinder werden oft betrachtet. Und dann kommt ein Strahlen übers Gesicht, ganz die Mutter oder auch ganz der Vater. Vielleicht auch ganz der Opa oder so. Das ist Jesu Ziel mit uns, ganz wie Christus. In Galater 4 lesen wir: Meine Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Galater 4, Vers 19. Jesus soll uns immer größer werden. Und ich? Ich darf mich an ihn hängen und mich freuen, dass er so groß ist. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Einfach Kind sein bei Jesus. Gibt es eine größere Freude? Im Leben wird uns immer wieder diese eine wichtige Frage von Jesus gestellt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Bejahe ich diese Frage, dann stelle ich auch mein Leben darauf ein. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, schreibt der Apostel Paulus, ob wir daheim sind oder noch in dieser Fremde hier, dass wir ihm wohlgefallen. Ihm wohlgefallen, das ist das, was uns prägen soll. Es gibt ein schönes Wort in der Bibel, das heißt trachten, zielstrebig etwas tun wollen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das steht in Kolosser 3, Vers 2. Und das bedeutet dann, was 1. Johannes 2, Vers 15 steht, was Johannes dort schreibt: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Nichts in dieser Welt darf uns gefangen nehmen, so dass es uns zum Götzen wird. Götze, das kann vielerlei sein. Wenn ich etwas nicht loslassen oder aufgeben will, das zeigt mir, dass Jesus mein Leben nicht richtig ausfüllt, sondern etwas anderes. So sagt er, so auch jeder unter euch. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und was er hat, das ist normalerweise das, was man krampfhaft festhält. Nein, so muss es nicht sein. Der Apostel Paulus schreibt: Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Der ganze Inhalt meines Lebens ist ja Christus. Was folgt daraus, wenn ich Jesus Christus im Gedächtnis behalte. Die Gedanken sollen sich um Jesus kreisen, da finde ich wahre Freude. Alles andere ist weitrangig. Ein letzter Gedanke, Jesus vor Augen haben, er ist der wiederkommende Herr. Ich komme wieder, sagt er, und werde zu euch kommen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus wird wiederkommen, um die zu sich zu holen, die auf ihn warten. Zum zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde kommen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Jesus vor Augen haben heißt, ein Erwartender sein. Das Warten kann lange dauern, sogar bis ans Lebensende. Das macht aber nichts, denn Wartende sind bereit, dem Herrn zu begegnen. Ob ich ihm bei Lebzeiten oder nach dem Tod begegne, ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich bin bereit, ihm zu begegnen. Darum seid auch ihr bereit, steht in Matthäus 24, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und das heißt plötzlich, einfach so, plötzlich, wie ein Blitz. Wenn ich mich auf seine Wiederkunft freue, dann ist ja alles gut. Dann werde ich ihn sehen, wie er ist. Als Kinder haben wir oft gesungen, wir warten auf den Heiland, bis er kommt. Wir warten auf den Heiland, bis er kommt. Jesus kommt wieder. Da scheint heute kaum ein Thema in den Predigten zu sein. So sehr ist man mit dem Diesseits beschäftigt, dass das Jenseitige immer mehr aus dem Blickfeld gerät. Obwohl wir im Glaubensbekenntnis seine Wiederkunft erwähnen. Von diesem Zeitgeist wollen wir uns nicht prägen lassen, sondern daran denken, wovon die ersten Christen erfüllt waren, indem sie sprachen, komm, Herr Jesus. In der Zeit, in der wir leben, wollen wir das Wort aus Hebräer 12, Vers 2 beherzigen. Lasst uns fortwährend auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat den Glauben in uns angefacht, angestoßen, und er ist der, der es auch zu Ende bringt, bis wir ihn sehen. Er ist es wert, dass man ihn ehrt. Welch eine Freude wird das sein, den zu sehen, an den wir geglaubt haben. Dann wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Amen.